Silla fragt. Der Kontext-Podcast.
Veronika Kienzle, die Bezirksvorsteherin Stuttgart-Mitte, ist heute bei Kontext in die Redaktion gekommen. Und zwar, weil sie auch kandidiert für den Oberbürgermeisterin-Posten. Das ist immer alles schwierig zu formulieren, müssen wir gleich drauf kommen. Und da, Frau Kienzle, freut mich, dass Sie gekommen sind.
Guten Tag, danke für die Einladung.
Wir hatten auch immer allen Kandidaten, die zu uns kommen, einen Fragebogen zugeschickt. Unter anderem mit der Frage, warum wollen Sie OB werden? Ich habe extra OB genommen, weil ich dachte, das ist gendermäßig gut genug für alle. Aber Sie haben mich gleich eines Besseren belehrt. Ausdrücklich dazu geschrieben, ich möchte OB-in will ich werden. Ja, OB zählt nicht für alles?
Nein, OB zählt
MWD
nicht für alles.
Nicht.
Nein, ich finde Oberbürgermeisterin. Ich finde, man kann sich die Zeit schon nehmen.
Ja, wenn es ausgesprochen insgesamt ist, aber in der Abkürzung dachte ich, bei OB könnte die...
Nee, OB-in finde ich gut. Eigentlich, wir müssen uns da einfach umstellen. Und ich glaube, das kann man schon von Anfang an auch deutlich machen, dass
alles
es
klar.
eine Umstellung sein wird.
Ich habe damit auch kein Problem. Ich wollte mich nur auf den neuesten Stand bringen, was die Political Correctness angeht. Ich weiß nicht, ob Sie zu einer Ärztin gehen. Würden Sie dann auch, vielleicht sagen Sie Frau Meyer-Müller-Schulze oder so, aber Frau Doktor oder muss es dann Frau Doktorin?
Ich frage meine Ärztin.
Ja, aber wenn Sie die begrüßen, sagen Sie dann guten Tag Frau Doktor, Frau Doktorin? Oder vermeiden Sie das, indem Sie den Nachnamen nehmen?
Ich sage eigentlich einfach nur den Namen.
Okay.
Also die Ärzte, mit denen ich korrespondiere, da sage ich eigentlich nur den Namen.
Und um das zu komplettieren, wenn Sie einen Brief schreiben an eine Dame, die so gebildet ist, dass sie einen Doktor oder gerade einen Professorentitel hat, reicht da Frau Prof.dr. Oder kommt
das
da auch
ist noch, nein, das ist noch so üblich. Also ich würde es auch nicht überkomplizieren.
Ja.
Aber ich finde schon, dass es in diesem Fall und auch insbesondere, weil ich ja jetzt wirklich eine der ganz wenigen, kann man sagen, fast die einzige Frau bin in dieser Kandidatenriege, die an den vorderen Plätzen da mit dran ist, finde ich das schon richtig, dass man das nochmal hervorhebt und das auch deutlich macht. Und ich trete mit meiner Qualifikation an, aber ich trete ganz explizit auch an, weil ich der Meinung bin, dass eine Frau und ein weiblicher Blick auf diese Stadt, der Stadt jetzt gut tut.
Ja, es hat mich auch erschreckt, ist vielleicht zu viel gesagt, aber gewundert, dass bei so vielen Einzelbewerbern, Parteienbewerbern nur eine Frau dabei ist.
Ja.
Woran liegt das?
Wahrscheinlich... Ich könnte mir vorstellen, dass es dass man sich das auch nicht so ohne weiteres traut. Ich habe mich jetzt auch nicht beworben, sondern ich bin gefragt worden, aber dann habe ich sofort Ja gesagt.
Das ist natürlich eine Persönlichkeitswahl, aber ich darf Sie schon vorstellen als Kandidatin der Grünen.
Ja, natürlich.
Weil die haben Sie ausgeguckt.
Genau, Bündnis 90 Die Grünen haben mich gefragt und ich bin ja auch schon lange Parteimitglied bei den Grünen und auch als Bezirksvorsitzende bin ich ja jetzt viermal bereits in meinem Amt bestätigt worden und immer von den Grünen aufgestellt worden. Also ist meine politische Heimat mit der umfangreichsten Schnittmenge, würde ich jetzt mal sagen. Aber das ist eine Persönlichkeitswahl und ich bin jetzt nicht der verlängerte Arm der grünen Parteipolitik, sondern ich bin Veronika Kienzle, die als OB-In-Kandidatin antritt und für diese Stadt und Verantwortung übernehmen will. Und die Orientierung ist ganz klar bei den Grünen.
Das ist aber keine Kampfansage an Ihre Partei. Nehmt euch mal in Acht, ich bin nicht nur für euch da, sondern ein Angebot an die sämtliche Bürgerinnen und Bürger von Stuttgart.
Ja, das habe ich ja als Bezirksvorsitzende jetzt auch, 16 Jahre genau gelernt, dass es da nicht so viel Sinn macht, reine Parteipolitik zu machen, sondern dass man ja da auch eine moderierende Rolle mit übernimmt und dass man auch Leute zusammenführen muss und insofern ist das ein Job, der immer mit fraktionsübergreifender Zusammenarbeit zu tun hat. Anders kann man das Amt gar nicht verstehen. Das mache ich auch als Vorsitzende jetzt im Bezirksbeirat schon seit 16 Jahren so. Das habe ich auch bei vielen Initiativen, die ich mitgegründet und initiiert habe in dieser Stadt, immer so gemacht. Also sei es die Stiftung Geiststraße oder sei es der Kinderkulturverein, der Trägerverein vom Kinder- und Jugendtheater Yes, wo ich ja auch Vorsitzende bin, oder der Verein SUSA, der sich um traumatisierte, ja, geflüchtete Frauen kümmert. Das sind alles Initiativen und Vereine, die parteiübergreifend oder fraktionsübergreifend arbeiten.
Mussten Sie schon mal, nicht ganz gegen Ihre Überzeugung, aber Kompromisse eingehen, die Ihnen schwer gefallen sind, sei es, weil es nicht die grüne Linie war, sei es, weil es nicht Ihre persönliche Richtung war?
Ja, schon.
Ein Beispiel?
Also, sagen wir mal so, als Bezirksvorsitzende habe ich und hat auch der Bezirksbeirat beratende Funktion. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, ob der Gemeinderat, der natürlich eine etwas weitere Sicht auch auf die ganze Stadt hat, wir können uns auf die Stadtmitte konzentrieren mit unseren Anliegen. Es ist die Frage, ob der Gemeinderat diesem Rat folgt. Und wenn er dem Rat nicht folgt, dann ist das natürlich für den Bezirksbeirat und auch für die Vorsitzende nicht nur ärgerlich, sondern manchmal auch frustrierend. Deshalb sage ich auch oft meinen Beiräten, dass sie gleich ein gerüttelt Maß an Frustrationstoleranz mitbringen, ja, sollen. Und ich kann jetzt nicht sagen, also ich kann eigentlich nur sagen, dass es manchmal deprimierend ist, aber dass man dann die Kraft aufbringen muss, ja, weiterzumachen.
Weil aber es gab jetzt keines quasi traumatisches Erlebnis, was Ihnen so auf der Seele brennt, dass Ihnen jetzt gar nicht so konkret irgendwas Schlimmes einfällt.
Ja, es gibt schon Themen, wo ich sage, das hätte ich jetzt wirklich anders gemacht und da habe ich mich wirklich geärgert. Ja. Also im Gerber-Quartier zum Beispiel haben wir als Bezirksbeirat 40% Wohnen verlangt. Der Investor wollte zuerst gar kein Wohnen unterbringen. Wir haben uns dann lange gestritten und haben uns irgendwo bei 20% geeinigt. Dafür haben wir Shared Space noch installieren können. Kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen. Also es war ein Kompromiss vom Kompromiss, aber am Schluss habe ich immer gedacht, 20% Wohnung an der Stelle ist eigentlich zu, ja, wenig, da wäre mehr drin gewesen. Und wenn ich das Objekt jetzt anschaue, ein paar Jahre nach der Eröffnung, dann sind genau diese 20% jetzt in der Verkaufsfläche Leerstand. Und ja, dann denke ich mir, es hilft nicht, Recht zu behalten, aber ich hatte Recht.
Ja. Welche Macht, welchen Einfluss hat denn der Investor da? Der muss sich doch nach den Vorgaben der Stadt richten. Der kann doch nur bebauen, was auch genehmigt ist.
Ja gut,
aber also man kann ihm die Vorgaben ja vorher machen.
Ist schon, ne, richtig, aber die Vorgaben in der Stadt, die müssen auch mit einer Parteienvielfalt und Einzelgruppenvielfalt beschlossen werden. Und wenn die Mehrheiten eben anders sind, dann bekommt er die Vorgaben oder er bekommt sie eben auch nicht. Und in dem Fall war der Gemeinderat sogar mehrheitlich zuerst der Meinung, dass man dem Investor da gar nichts vorschreiben sollte, sondern dass man dankbar ist, dass er diese Grundstücke aufgekauft hat, dass da ein Stück Stadtreparatur und Entwicklung stattfindet, was zum Teil ja auch stimmt, aber zum Teil eben auch nicht gelungen ist.
Die Stadt ist also glücklich, wenn es einen Investor gibt, der Grundstücke kauft und das baut, was er möchte. Ich hatte das von der Stadtplanung immer so verstanden, die Stadt weiß, was sie will. Und entweder baut sie das Grundstück selbst oder kauft es selbst und nimmt den Einfluss oder macht die Vorgaben an einen Investor.
Im Groben ist das schon so, dass die Stadtverwaltung sich da natürlich mit dem Gemeinderat zusammen einen Plan macht. Aber in der Vergangenheit war es eben oft auch so, dass ganze Areale sukzessive aufgekauft wurden. Und dann gab es ein Anliegen und dann hat man sich versucht, das Anliegen mit der eigentlichen Planung zusammenzubringen. Und die Sorge davor, dass ein Investor abspringt, der schon zugesagt hat zu investieren, die ist immer relativ groß. Und ich habe ja jetzt in den letzten 20 Jahren sehr konkret, eigentlich seit 30 Jahren Kommunalpolitik hier in Stuttgart betrieben und habe an allen großen Wettbewerben teilgenommen, angefangen vom Kunstmuseum über das gesamte A1-Gelände hinterm Hauptbahnhof bis hin auch zum Gerber und diesen anderen Milaneo und diesen anderen Themen. Und da habe ich schon gemerkt, dass der Spielraum nicht groß genug ist. Und ich denke, das ist auch etwas, was wir ändern sollten. Also die Stadt muss selbstbewusster auftreten. Wir müssen einfach mehr Mischnutzung, andere Nutzungsformen mit integrieren und wir dürfen nicht mehr so riesengroße Areale, die dann wie Jacketkronen im Gesicht der Stadt sitzen, an Einzelinvestoren vergeben.
Ich will da keinem zu nahe treten. Es gibt sicher Investoren, die nur das Beste wollen und sich auch viel Mühe geben und gute Arbeit leisten. Aber generell kann man davon ausgehen, wenn ein großer Investor dazwischen ist, will er damit Geld verdienen. Damit kann man wenig preiswerten Wohnraum schaffen zum Beispiel.
Das ist nicht verwerflich, dass der Geld verdienen will. Das ist meistens auch seine Aufgabe und meistens auch die Anforderungen, die er von seinen Aktionären oder wem auch immer hat. Also insofern würde ich jetzt auch gegen das Ansinnen erstmal überhaupt nichts sagen. Aber wir müssen natürlich schauen, was heißt investieren. Also investieren in die eigenen Belange oder investieren in die Stadt. Und eine etwas hübschere Fassade ist das eine, aber das, was hinter der Fassade ist, ist eben das andere. Und da haben wir inzwischen, glaube ich, jede Menge Not, da genauer hinzuschauen und auch mit den Ressourcen anders umzugehen. Wir können uns das überhaupt nicht leisten, dass ganze Etagen über Jahre hinweg leer stehen. Wir müssen anders mit dem umgehen, was da ist. Und Sie haben mich vorhin nach der Frauenrolle gefragt. Das meine ich jetzt ganz selbstbewusst. Ich glaube, das ist auch eine Art, wie Frauen mit dem Thema umgehen, dass sie einfach auch aus dem gut etwas machen können, was da ist. Und ich würde da gerne stärker zupacken.
Muss unterm Strich, wenn wir billigeren mehr preiswerten Wohnraum brauchen, die Stadt nicht selber mehr bauen? Wien wird ja immer so schön als das
glänzende Beispiel. Dazu müssen wir erstmal Land gewinnen. Und wir haben ja das Problem, dass wir in der Vergangenheit sehr viel verkauft haben. Übrigens auch da kann ich von einigen Objekten berichten, wo ich als Bezirksvorsitzende, aber auch der Bezirksbeirat sogar fraktionsübergreifend gesagt hat, sollten wir vielleicht nicht veräußern, sollten wir lieber im Bestand der Stadt halten. Und der Gemeinderat hat sich im Wirtschaftsausschuss dann eher der Linie des ehemaligen ersten Kämmerers angeschlossen, der einfach verkaufen wollte. Und die schwarze Null für die Stadt im Vordergrund gesehen hat.
Ich spreche von Herrn Völl.
Genau, ich spreche von Herrn Völl. Und das ist ein Modell, wie man es anschauen kann. Aber ich habe da eigentlich immer die Externalisierung von Kosten drin gesehen. Ich habe gesehen, dass wir einfach die Probleme, die wir haben, nur aufschieben. Und dass der Erfolg sich kurzfristig einstellt, aber die nicht sanierte Schule, der nicht geschaffene Wohnraum uns dann in der zweiten Runde wieder auf die Füße fällt. Aber jetzt ist ja ein anderer Kämmerer in der Stadt und jetzt muss man einfach schauen, dass man das verändert. Und ich bin der Meinung, niemand hat vor 2 Jahren gewusst, dass wir eine derartige Krise durch Corona bekommen werden, dass die gesamte Wirtschaft, das gesamte Gefüge der Stadt einfach auch in eine große Unsicherheit kommt. Aber ich bin schon der Meinung, dass wir jetzt zupacken müssen und gerade in diese Krise hinein auch investieren müssen.
Der Kämmerer hat gewechselt, der OB ist noch gleich geblieben. Das ändert sich dann erst ab 8.11. folgende. Gehört dieser Wohnbau und das selber Bebauen von der Stadt zu den Punkten, die Sie vielleicht anders gestalten würden als Herr Kuhn?
Ja, wobei ich gar nicht mal unbedingt so sagen würde, anders gestalten. Man muss jetzt einfach mal auch.
Sie sagten auch selbst, in den letzten Jahren hat die Stadt zu viel verkauft.
Genau, zu viel verkauft. Das ist sicherlich ein Fehler. Das würde ich anders machen. Ich würde eher zurückkaufen und investieren. Und dann würde ich nach Konzeptvergabe und anderen Themen sozusagen da agieren. Aber das ist auch unter OB Kuhn übrigens schon so passiert. Nur muss man auch sagen, wenn ein neuer Oberbürgermeister sein Amt beginnt, dann hat er 1 oder 2 Jahre erstmal an dem zu tragen, was der Vorgänger so hinterlassen hat. Und dann fängt man an, sozusagen die eigenen Akzente stärker herauszuarbeiten. Und ich denke, dass Fritz Kuhn auch an der Stelle durchaus einiges hinterlassen wird, was wir erst nach seiner Amtszeit sehen. Insofern würde ich das nicht ganz so düster sehen, wie das jetzt vielleicht klingt oder dasteht. Aber jawohl, ich würde sehr viel stärker ankaufen und sehr viel stärker in den eigenen Besitz bringen wollen. Allein schon, um diese ganze Immobilienschraube, die sich immer weiter nach oben schraubt, zu stoppen. Und die Möglichkeit zu geben, dass wir über Baugemeinschaften und andere Wohnformen auch Ja, integratives Wohnen ermöglichen. Und zwar in den Quartieren und in der Stadt und nicht nur an der Gemarkungsgrenze. Ich würde die Stadt lieber gerne durchmischen, damit wir nicht hier den Kommerz und den Handel und das Gewerbe und ich würde die Quartiere alle durchmischen. Vielfalt tut immer gut.
Apropos Kuhn, waren Sie überrascht, dass Fritz Kuhn nicht wieder antritt oder wie früh haben Sie das überhaupt erfahren?
Wir haben das alle an dem Tag erfahren, als er das gesagt hat.
Ist das geschickt gewesen von ihm?
Das ist jetzt nicht mein Interesse, das zu beurteilen.
Also aber es war eine Überraschung, oder?
Das muss er selber wissen, das war eine Überraschung. Ich kann nur sagen, ich habe damit nicht gerechnet.
Ja, okay. Er hat damit seiner Partei, glaube ich, keinen Gefallen getan, aber das ist jetzt seine Sache, beziehungsweise seine und die der Grünen. Die drei Schwerpunkte von Ihnen, wenn Sie OB-In geworden sind, wahrscheinlich wie alle anderen auch, Klima, Bauen, Digitalisierung.
Ja, es hängt ja alles zusammen. Es sind eigentlich nicht drei Schwerpunkte, sondern es ist einfach der Weg zur Transformation. Das wird nicht anders möglich sein. Wir sind froh über die Kinder, die uns jetzt endlich sagen, was wir zu tun haben. Das ist, und wir müssen da
Toll, dass die auf die Straße gegangen sind, aber natürlich hätte man auch von alleine drauf kommen können. Ne?
Natürlich, wir sind ja auch schon alleine drauf gekommen, aber für alles, was man tut, braucht man auch Mehrheiten. Und das ist einer der Gründe, warum ich antrete, weil ich auch bewiesen habe in den letzten 20 Jahren, dass ich in der Lage bin, diese Mehrheiten trotz gegenständiger Meinung herzustellen. Und es hat eben nicht immer nur Sinn, Recht zu behalten, sondern man muss es dann auch hinkriegen. Man muss auch diesen Dialog bewältigen. Man muss auch die Leute für diese Ziele gewinnen. Und das ist halt im Rat, sind das die Teilnehmer, die gewählt worden sind. Und mit denen muss man das dann letztendlich auch vereinbaren. Und das heißt, man braucht eine gute und kluge Strategie, wie man diesen Dialog herstellt. Und da bringe ich einiges an Erfahrung mit.
Ja, so ganz alleine, wie der amerikanische Präsident das oft versucht, regieren kann man als OB-In von Stuttgart ja nicht. Man hat den Gemeinderat, den man auf seiner Seite kriegen muss. Und da müssen erstmal Mehrheiten hergestellt werden.
Ja, man hat eine Stimme. Immerhin eine Stimme.
Ja.
Als Bezirksvorsitzender habe ich viel durchgekriegt und nicht mal eine Stimme gehabt.
Ja, wenn Sie das sogar ohne Stimme hinkriegen, sich ja verbessert dann. Ne?
Ja, und ich würde das jetzt gerne durchaus, nein, ich würde schon versuchen, oder ich werde versuchen, das sehr konkret auch in eine andere Form des Dialogs und des Diskurses zu bringen. Wir sind in dieser Stadt extrem konfrontativ unterwegs. Das ist manchmal auch nötig, diese Reibung. Also das will ich gar nicht in Abrede stellen, um auch die Position zu schärfen, um auch die Dramatik oder die Drastigkeit der Situation hervorzuheben. Aber irgendwann muss es weitergehen. Ja. Und dann muss ein Weg gefunden werden, wie man zu einer Lösung oder einem Kompromiss kommt.
Ich habe den Fragebogen schon erwähnt, den wir allen Kandidaten, Kandidatinnen schicken, die wir hier bei Kontext begrüßen. Dazu gehört die Frage, sind weniger Autos besser als mehr? Ihre Antwort, weniger Autos sind besser, Doppelpunkt. Wo Kinder spielen, Radler radeln, wo sich's staut und wo es zu viel Stickstoffdioxid gibt. Das verstehe ich gut, aber muss man das nicht umgekehrt machen? Ich möchte, dass da jetzt auch Kinder spielen können und deswegen müssen die Autos weg, selbst wenn die Kinder noch gar nicht da gespielt haben. Das klingt jetzt so, wo Kinder spielen, dann müssen die Autos weg. Das ist sehr schlüssig. Mhm. Aber vielleicht brauchen wir mehr Raum für Radler, Kinder und so weiter und so fort.
Ja, natürlich brauchen wir mehr Raum für Radler und für Kinder. Und das muss sich einfach auch gegenseitig vor- und zurückbauen. So möchte ich das sagen. Ich möchte gerne wieder Kinder auf der Straße spielen sehen. Und ich möchte gerne wieder ältere Menschen auf der Straße sehen. Ich möchte gerne, dass Kinder alleine mit dem Fahrrad zur Musikstunde fahren können und dass die unter 3 Kilometer Fahrten mit den Mama-Papa-Taxis reduziert werden. Ich glaube, das sind keine Neuigkeiten. Das ist das, was wahrscheinlich viele auch meiner Mitkandidaten und Bewerber sagen. Das ist nicht die Frage. Aber ich möchte gerne aus diesem doch etwas schlagwortartigen Anforderungen sind weniger Autos mehr, So einfach kann man das, glaube ich, nicht beantworten, sondern ich würde schon sagen, dass man es differenziert betrachten muss, dass es wahrscheinlich Stellen gibt, wo es weniger ausmacht und andere Stellen gibt, wo es mehr ausmacht. In der Innenstadt möchte ich gerne weniger Autos haben. Ich möchte gerne, dass wir mit den Parkhäusern anders
umgehen. Die Nebengeräusche sind gerade passend zum Thema, ne?
Sehr gut, genau, ja. Ich möchte gerne, dass wir mit diesen wahnsinnig platzraubenden Verkehrsflächen anders umgehen. Sie sind hier mit Ihrer Kontextredaktion am Wilhelmsplatz für mich ein ideales Beispiel. Ich habe mal mit einem Bekannten zusammen die Verkehrszeichen, also angefangen von den Strichen auf der Straße bis hin zu den Verkehrszeichen, gezählt. Es sind 200, die diese Kreuzung regeln. Das ist ja absolut verrückt. Und so ähnlich gehen wir natürlich auch mit dem Straßenraum aus. Wir haben Spuren neben Spuren. In der Mitte gibt es dann irgendwelche Restgrünflächen, die aber nicht bepflanzt werden können, weil sie wieder untertunnelt sind. Und dann gibt es wieder Spuren über Spuren und trotzdem noch zu schmale Trottoir. Also da gibt es viel Nachholbedarf. Aber dass man das jetzt generell sagen kann, ich möchte gerne, dass wir uns die Mühe machen, das auch im Einzelfall anzugucken. Um welche Kreuzung geht es, um welches Gebiet geht es, um welches Quartier geht es. Und insofern würde ich das nicht allgemein beantworten wollen, sondern immer auf die Situation.
Dass man das punktuell machen muss und jede Kreuzung, genau, und jede Straße und jeden, genau, Straßenzug für sich betrachten, überhaupt kein Widerspruch. Aber Sie würden nicht unterschreiben, die Innenstadt sollte weniger Autos haben, damit die Innenstadt lebenswerter wird?
Natürlich müssen wir die Autos da zurückdrängen, das ist völlig klar. Wir haben Verkehrsschneisen durch das Stadtgesicht, die das Gesicht der Stadt wirklich durchschneiden, und das ist absolut nicht mehr zeitgemäß. Das passt nicht in die Zeit, das ist die autogerechte Stadt der 50er Jahre gewesen, die sich in der Jahrhundertwende schon angezettelt hat und jetzt einfach da immer weiter fortgeschrieben wurde. Die Fortschreibung für das nächste halbe und ganze Jahrhundert sieht einfach anders aus. Und die gibt den Menschen wieder Freiraum und öffentlichen Raum zurück. Insofern, ja, in der Innenstadt müssen wir die Autos zurückdrängen, ja, das ist völlig klar.
Sind Sie zufrieden mit dem Siegerentwurf der Kulturmeile auf der B14?
Ja, ich finde das total interessant. Also ASP hat da wirklich sehr gute Vorschläge gemacht. Ich finde diese Idee auch...
Rambler klingt schon mal gut, ne?
Ja, diese Idee auch, diese Unterführung für Logistik zu nutzen, finde ich interessant. Jetzt da ein Lindenmuseum hinzubauen, wo wir gerade das Film- und Medienhaus als Grundsatzbeschluss im Gemeinderat beschlossen haben, ist ein bisschen schwierig. Wie man jetzt damit umgeht, das muss man mal diskutieren. Ich denke, dieser Grundsatzbeschluss mit dem Film- und Medienhaus, der Gemeinderat hat sich entschieden, es während des laufenden Verfahrens des Wettbewerbs zu beschließen. Und damit hat er eine Vorgabe gemacht, die dann ins Wettbewerbsverfahren eigentlich schon eine Auswirkung hatte. Wie man damit umgeht, das muss man sehen. Aber es gibt ja auch noch das Areal, auf dem das Zyplin-Parkhaus steht und im direkten Umfeld noch weitere Areale, wo wir vielleicht drüber sprechen können. Die Idee an sich, dass man sagt, die Kulturmeile wird erweitert und verlängert, die finde ich sehr, sehr interessant, und das finde ich einen sehr guten Ansatz. Die Straße zu überwinden, finde ich absolut richtig, und ich kann nur sagen, als Stadträtin habe ich angefangen zu kämpfen, dass wir den Überweg an der Leonardskirche und hier vor ihrer Tür in der Sophienstraße bekommen, und als Bezirksvorsitzende durfte ich ihn einweihen, und da gab es noch einen Stadtrat, der heute nicht mehr unter uns ist, und der war also sehr, sehr böse und hat damals gesagt, also das müssen wir jetzt gerade Frau Kienzle Überweg nennen, weil das hat ja keiner gewollt, außer dem Ehepaar Kienzle, aber dass das nicht so ist, das sieht man, und weil er nämlich beide Überwege permanent genutzt werden, und wenn ich Oberbürgermeisterin bin, dann verstelle ich die Ampelschaltung noch, weil die sollte fußgängergerechter sein.
Ja, man muss es manchmal den Autofahrern, wenn man sie dann weghaben will, nichts gegen die Autofahrer, ist das völlig okay. Und die sollen ja auch Autos kaufen, damit die Industrie weiterleben kann. Müssen wir jetzt alles nicht nochmal extra erwähnen.
Ja.
Aber die werden es immer schwerer haben. Und meinen Sie, dass sie dann auch ihre Autos draußen lassen, Park and Ride nehmen und sie die Stadtbahnen noch erweitern, den Takt und neue Bahnen bauen?
Ja, wir müssen da einfach intelligentere Systeme haben. Und ich glaube, wir haben wirklich für das Auto extrem viele Flächen in Gebrauch. Also angefangen von den Parkhäusern, die nicht voll belegt sind. Ich sehe eigentlich überhaupt nicht ein, warum wir im öffentlichen Raum Parkplätze anbieten, wenn wir gleichzeitig Parkhäuser haben, die halb leer stehen. Und ich habe an verschiedenen Stellen auch als Bezirksvorsitzende da schon Vorstöße gemacht und Verbänden und Anwaltskanzleien und Initiativen, ich nenne jetzt mal keine Namen, geschrieben und gesagt, sie haben ein Parkhaus, das steht abends ab 17 Uhr leer und am Wochenende komplett, können wir das vielleicht für die Anwohner nutzen oder können wir das für den Parksuchverkehr am Wochenende nutzen, wenn in der Innenstadt Feste sind. Und da war noch nicht so viel Bereitschaft da, aber da denke ich mal, dass man da auch jetzt künftig ein bisschen anders darüber reden kann. Also wir müssen mit den bereits bestehenden Verkehrsflächen anders umgehen und sie besser nutzen.
Mhm. Apropos Verkehr, ein anderer Verkehr, Stuttgart 21, hat noch eine große Rolle gespielt. Sie haben ja was mitgebracht.
Ja.
In Gedenken an den 30.09. und wie der Zufall so spielt, ist heute der 30.09. Und zwar jährt sich dieser schwarze Donnerstag heute zum 10. Mal. Mhm. Waren Sie damals dabei?
Nein, das war ganz skurril. Ich war damals in Samara. Ah. Samara ist die Partnerstadt von Stuttgart. Und wir haben dort das Kinderkrankenhaus mit einer Delegation hier vom Klinikum aus der Pflege besucht und wollten sozusagen Pflege-Know-how von dort nach hier holen und Pflege-Know-how von hier nach dort bringen. Und ich saß morgens mit meinen Kollegen im Hotel und dann lief da der Fernseher und dann sah man die Wasserwerfer und die schreienden Kinder und Jugendlichen und das Chaos. Und dann habe ich versucht, meine Tochter anzurufen und habe sie natürlich nicht erreicht, weil sie dann da irgendwie in dem Gewühl mit drin war. Und meinen Mann anzurufen, habe ihn auch nicht erreicht. Also es war schon ziemlich dramatisch und es war sehr bewegend. Ich war ziemlich weit weg und habe das sozusagen aus der Ferne mitbekommen. Aber als diese große Demo einige Tage später, eine Woche später war, da war ich wieder in Stuttgart und da war ich dabei. Ja.
Haben Sie mit dem Projekt Stuttgart 21, so Sie dann das mal abgelehnt haben, Ihren Frieden geschlossen wie Ihr möglicher Vorgänger Fritz Kuhn?
Ich habe nicht meinen Frieden geschlossen, sondern ich habe mich an das gehalten, was wir nach dem Volksentscheid vereinbart haben, dass wir es konstruktiv kritisch begleiten. Und ich habe im Rahmen meiner Möglichkeiten getan, was ich tun konnte seitdem. Ich habe dafür gesorgt, dass zum Beispiel die Anwohner im Kernerviertel einen regelmäßigen Austausch mit der Führungsriege des Bahnprojekts bekommen, was nämlich über die Stadtverwaltung, über den Gemeinderat so nicht gemacht oder bewerkstelligt wurde. Das habe ich organisiert. In den Anfangsjahren sogar zweimal im Jahr. Inzwischen ist es einmal im Jahr. Und es kommen von der Bahn, von der SSB, von den zuständigen Ämtern, Tiefbauamt, kommen 10 bis 12 Referenten und stehen den Bürgerinnen und Bürgern aus dem Kernerviertel Rede und Antwort. Und der Saal ist zwischen 350 und 500 Besuchern gut gefüllt und es gibt kein Gebrüll und kein Geschrei, sondern eine ernsthafte Auseinandersetzung über die Probleme, die die Leute haben. Da sind ja auch Häuser zu Schaden gekommen zum Beispiel. Wir können nicht in jedem Punkt eine Einigung herstellen, aber die Transparenz, die nötig ist, damit man weiß, wie der nächste Schritt geht als Anwohner, der da betroffen oder beteiligt ist, das konnten wir bisher vereinbaren. Und das war ein schweres Stück Arbeit, das sage ich Ihnen, weil auch unter Herrn Drexler war das überhaupt nicht gewollt. Also niemand von den Herren hat da eigentlich zuerst eine Notwendigkeit gesehen, dass man da Rede und Antwort steht. Aber das haben wir hingekriegt und auf einem guten Niveau hingekriegt. Mhm. Und diese Form der konstruktiv-kritischen Begleitung, auch Transparenz, würde ich fortsetzen.
Hat denn diese kritische, aber konstruktive Begleitung sowohl durch die Stadt wie auch durch das Land beides grün geprägt in den letzten Jahren, dazu geführt, dass viele Fragezeichen ausradiert werden konnten. Es gab die Frage, ist der Brandschutz okay? Sind die Fluchtwege okay? Bis hin zur generellen Frage, können die 8 Gleise das leisten, was vorher die 16 gemacht haben? Zumal der Deutschlandtakt ja noch eine höhere Taktung, nämlich die halbstündliche, erfordert.
Ja.
Also ich kann auch unterm Strich sagen, glauben Sie, das Projekt wird funktionieren?
Das werden wir sehen.
Das ist aber schlecht, wenn man ein 10-Milliarden-Projekt angeht, um zu sagen, das werden wir sehen, ob es auch funktioniert hinterher.
Nee, das ist richtig. Aber ich meine, diese Fragen sind völlig berechtigt. Aber Sie erwarten jetzt nicht von mir, dass ich da mehr sagen kann als die Stadtverwaltung, die sich in der Fachverwaltung damit beschäftigt, oder die Bahn, die da ihre Vorgaben macht. Wir haben einen Unterausschuss, der sich kontinuierlich damit beschäftigt, der sich von den Kosten über die Erreichbarkeit mit all diesen Themen auseinandersetzt. Ich habe in das Projekt kein Vertrauen gehabt, das habe ich oft genug gesagt. Ich bin auch misstrauisch geblieben, aber ich sehe im Moment jetzt keine Möglichkeit, da aus der Position heraus, in der ich jetzt bin, da konkret was zu ändern. Was ich jetzt leisten kann, ist, dass ich mit dafür Sorge trage, dass die nötige Transparenz hergestellt wird, dass die Bürgerinnen und Bürger, die Fragen haben, dass die gehört werden, dass das nicht auf Parallelgleisen völlig abgekoppelt voneinander permanent passiert. Und das würde ich auch weitermachen. Das würde ich auch weiter vorantreiben, es nicht nur in Ausschüssen diskutieren, die zu Uhrzeiten sind, wo die Bürger normalerweise nicht teilnehmen können, weil sie arbeiten gehen oder weil sie da gar keinen Zugang haben, sondern ich würde schauen, dass die Transparenz und auch der öffentliche Diskurs stärker gefördert wird. Im Moment läuft es ja parallel. Die Gegner machen ihre Veranstaltung, die Befürworter und der Gemeinderat macht seine Veranstaltung. Und ich sehe die Aufgabe der Oberbürgermeisterin darin, das besser zusammenzuführen.
Noch eine Frage zu einem anderen Punkt, der Sie schon seit vielen Jahren beschäftigt, Flüchtlinge und die Arbeit mit und für Flüchtlinge. Ja. Wie viele Flüchtlinge könnte Stuttgart noch aufnehmen?
Ja, das ist jetzt ein bisschen...
Ein paar Städte haben sich ja aus dem Fenster gelegt und gehängt und gesagt, kommt zu uns. Ich glaube, Stuttgart war nicht dabei.
Ja, aber Stuttgart hat auch sofort gesagt, OB Kuhn hat sofort gesagt, dass er bereit wäre, Geflüchtete aufzunehmen. Aber er hat sich Aussage auch von Winfried Kretschmann angeschlossen, hat gesagt, es muss schon in einem geordneten Verfahren sein. Ich bin der festen Überzeugung, dass Stuttgart wirklich ein großes Potenzial hat, Geflüchtete aufzunehmen. Ich bin mir völlig sicher, und das kann ich aus über 20-jähriger Arbeit mit Geflüchteten als Heimleiterin einer großen Flüchtlingsunterkunft für bosnische Kriegsflüchtlinge, als Flüchtlingskoordinatorin der Landeshauptstadt für einige Jahre und auch jetzt als ehrenamtlich immer über all die Jahre Engagierte in diesem Bereich. Und ich bin ja im Staatsministerium tätig und habe ja dieses Handbuch für ehrenamtliche Flüchtlinge mit verfasst und initiiert. Also ich bin in diesem Thema immer drin gewesen und ich sehe eine große Bereitschaft, der Menschen zu helfen. Ich bin sicher, dass wir Pflege- und Adoptivfamilien finden würden, für allein geflüchtete Minderjährige. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir trotz der Probleme, die wir auch als Stadt haben oder der Wohnungsnot, dass wir noch Raum finden würden, Geflüchtete aufzunehmen. Aber ob das jetzt 200 sind oder 400 sind, das will ich jetzt gar nicht sagen. Ja. Aber jedenfalls mehr als das, was jetzt überhaupt bundesweit in Rede ist, das ist einfach schwierig.
Also so kann man das nicht kommunizieren. Sie müssen vor allen Dingen Herrn Seehofer überzeugen, sonst geht es gar nicht. Der hat die Macht zu sagen, darfst du nicht, oder?
Ich finde eigentlich den Zusammenschluss der Kommunen und da auch den Druck zu erhöhen und zu sagen, wir nehmen Geflüchtete auf, wir sind bereit, und das nochmal zu signalisieren, das fand ich eigentlich eine gute Aktion. Und ich glaube, so sollte man auch weitermachen. Also ich werde mich dann auch mit meinen BürgermeisterInnen, Kollegen aus den anderen Kommunen zusammentun und da vielleicht sogar auch eine gemeinsame Sprachregelung finden, wie man da gegenüber der Bundesregierung kommuniziert.
Sie haben jetzt gerade Adoptivfamilien oder Pflegefamilien angesprochen. Muss ich natürlich auf Ihre persönliche Biografie auch zurückkommen. Sie sind da zunächst in einem Heim gewesen und dann bei einer Familie aufgewachsen. Stelle mir jetzt nicht so ganz einfach vor, inwieweit hat Sie das geprägt? Oder in welche Richtung auch?
Das hat mich schon geprägt. Ich bin die ersten 4 Jahre in einem Kinderheim gewesen in Bremen, also gleich nach der Geburt abgegeben worden und war die ersten 4 Jahre in dem Heim. Und danach bin ich mit knapp 4 Jahren zu Pflegeeltern nach Worpswede gekommen.
Ins Künstlerdorf?
Ja, ins Künstlerdorf. Sehr idyllisch, sehr, sehr herzlich, sehr warm. Aber dieses Wechselspiel von Kälte und Wärme und Liebe, das hat mich schon geprägt. Und ich muss sagen, trotz der Liebe bleibt immer der Gedanke, dass man woanders herkommt. Dass man irgendwie da ist, aber auch nicht dazu gehört. Und das ist, glaube ich, etwas an Empfindung, was ich mit allen Pflegekindern und Heimkindern teile. Und das hat mich aber auch positiv geprägt. Es hat mir auch gezeigt, dass ich kein Mensch aussuchen kann, in was für eine Welt oder in was für eine Situation er oder sie geboren wird. Und dass man, wenn man genug Unterstützung hat, die Chance hat, was draus zu machen.
Mhm. Wir haben uns ganz kurz am Samstag gesehen auf dem Bielplatz in Heslach. Das ist mein Quartier, da kaufe ich dann auf dem Markt immer samstags ein. Und Sie hatten sich auch angekündigt und waren auch da. Wir haben uns ja auch kurz begrüßt. Und es hat da, wie man so schön sagt, geschifft. Also da gab es jetzt dann nicht so die ganz vielen Kontakte mit den Mitmenschen. Das ist in dem Moment dann, naja, kein schöner Job, der Wahlkampf, ne?
Ach, der Wahlkampf ist sowieso auch ein bisschen schwierig, weil auf der einen Seite bin ich ja jetzt jemand, die wirklich gerne direkt auf Leute zugeht und mit ihnen diskutiert. Aber dann immer sich selber sozusagen so in den Vordergrund zu stellen, das musste ich jetzt auch erstmal ein bisschen üben. Also für mich war eigentlich immer so die Sache, jetzt die Unterkunft oder was weiß ich, das Kinderkulturprojekt oder was auch immer im Vordergrund und nicht meine Person. Und jetzt ist es so, dass es sich immer ganz stark auf meine Person fixiert und das ist für mich neu, ob es dabei regnet oder die Sonne scheint, ist mir ehrlich gesagt egal. Ich fand es etwas frisch für einen Spätsommertag, aber das war
ist schon kein Herbst.
Ja, es war, das war jetzt eigentlich nicht so das Problem. Ich war ein bisschen früh da, es fing so ein bisschen schleppend an, aber nachher waren die Gespräche sehr intensiv und ich bin dann ja noch weiter geradelt in den Westen und hatte da dann auch noch viele Gespräche. Also das mache ich eigentlich gern. Ich bin ja seit 16 Jahren jeden Samstag auf dem Markt und mache da meine Bürgersprechstunde. Also insofern stehe ich da ja eh schon immer Rede und Antwort, aber eben für die Belange der Bürgerinnen und Bürger.
Mir ist noch ganz viel im Kopf, was wir besprechen sollten. Allein der Zeitrahmen ist dann irgendwann auch ausgeschöpft.
Ja.
Deswegen zum Schluss, Sie sagen zwar, es hängt alles miteinander zusammen, vom Verkehr über das Klima, im Wohnen und was weiß ich, aber gesetzt den Fall, Sie werden gewählt. Was gehen Sie als erstes mit dem größten Werf an?
Als erstes mit dem größten Werf? Ich denke, wir müssen unsere Stadt begrünen. Wir müssen den öffentlichen Raum aufwerten. Wir müssen wieder ein Klima der Zugewandtheit auch zu dieser Stadt stärken. Die Stadt man muss gerne hier leben wollen. Und deshalb würde ich gerne nicht nur Wohnungen bauen, sondern auch das Umfeld anschauen, die Schulwege anschauen. Natürlich kann ich Ihnen sagen, würde ich Dächer begrünen und Häuserfassaden begrünen. Ich möchte gerne mehr Wasser in die Stadt bringen. Das ist mir ganz wichtig, dass die Brunnen nicht nur fließen, die wir haben, sondern dass wir auch noch zusätzliche Trinkbrunnen aufstellen.
Gibt der Nesenbach noch was her? Kann man den nochmal in die Oberfläche holen?
Das wäre natürlich schön, von den Honigwiesen.
Der hat ja schon bei Bräuninger mal gesprudelt, da wird man ihn auf die Straße kriegen.
Ja, das wäre, er ist sehr runtergedohlt, er ist natürlich eine gruselige Kloake inzwischen. Das wird man sehen, aber ich habe mich am letzten Freitag sehr intensiv mit den Demonstranten von Fridays for Future auch unterhalten, habe gesagt, wenn wir die Klimawende stoppen wollen, dann müssen wir das mit konkreten Maßnahmen in der Stadtmitte tun. Und da müssen wir anfangen und dann in die Bezirke gehen. Und ich würde in jedem Stadtbezirk, der Fritz Kuhn hat mit dem Gemeinderat gemeinsam das Klimapaket für 200 Millionen Euro geschnürt. Und wenn Sie mich fragen, was ich als erstes tun würde, ich würde dieses Paket aufschnüren und würde aus diesem Paket für jeden Stadtbezirk ein Projekt herausnehmen und so diese Wende in jedem Stadtbezirk, in allen 23 Stadtbezirken sichtbar machen. Dass wir nicht nur in der Mitte anfangen, sondern dass wir überall beginnen damit.
Sie haben schon gesagt, im Rathaus kennen Sie sich eigentlich schon ganz gut aus. Fahren Sie ja. gerne Paternoster?
Ja, natürlich. Schon ich schön. Finde, das ist die beste Fortbewegung, die wir überhaupt haben. Man muss nicht warten. Ja. Man hat das Gefühl, das ist übrigens ein schönes Modell auch für Mobilität. Das finde ich ideal. Weil Sie müssen nicht vor der verschlossenen Fahrstuhltür warten, bis der Fahrstuhl kommt. Sie steigen ein, wenn Sie losfahren, und Sie steigen aus, wenn Sie vorbeikommen. Und genau so würde ich auch Mobilität gut digitalisiert organisieren, dass man das Mobilmittel findet, was man braucht, und dann lässt man es stehen, wenn man es nicht mehr braucht, und gibt es ab.
Wie gesagt, Themen gibt es noch viele, aber Zeit nicht mehr. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Kienzle.
Ich danke Ihnen. Dankeschön.
Silla fragt. Der Kontext-Podcast.